Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend. Und ich will euch ermutigen, einfach, dass ihr eine hohe Sicht habt von euch und auch von dem, was Gott angefangen hat und was Gott tun will in dieser Gemeinde. Und jeder Einzelne zählt und jede einzelne Entscheidung zu einem neuen Lebensstil ist von Bedeutung. Denkt ja nicht, ja, wer bin schon ich, ja, sondern jeder Einzelne zählt. Mir kam dieses Wort eben noch so, ich habe es versucht noch zu finden, aber habe es nicht gefunden, aber da heißt es, denkt an den Herrn, den Furchtbaren, und kämpft für eure Frauen, für eure Kinder und für eure Häuser. Irgendwo im Alten Testament ist es. Denkt an den Herrn, den Furchtbaren, und kämpft. Und Gott hat Großes vor, wie wir das schon wissen und wie das auch schon prophetisch durch verschiedene Stimmen gesagt wurde für diese Gemeinde. Er will hier etwas tun, was Auswirkungen auf Nationen hat. Aber jetzt ist eine Phase der Geburt und des Kampfes, und da muss etwas durchbrochen werden, damit das geschehen kann. Das wird nicht einfach so kommen aus dem jetzigen Zustand heraus, wird so der nächste Segen einfach, wenn wir nur lang genug abwarten, herabkommen, sondern es hat etwas mit uns zu tun. Das hat mir so gefallen, was Siegfried am Anfang des Abends gesagt hat, dass er klar gesagt hat, in welche Richtung er gedenkt zu gehen. Das ist so wichtig. Und wenn wir es uns mal überlegen, ja, eine Gemeinde der Halbherzigkeit, die den Kompromiss für normal hält und die alle geistlichen Ziele oder Ideale verloren hat und die nicht strebt nach Reinheit, nach Heiligkeit und Gott zu gefallen und den ganzen Segen Gottes zu erleben. Eine Gemeinde, die das nicht tut, wofür soll sie noch da sein? Wir brauchen nicht noch eine Gemeinde, die in der Halbheit lebt. Davon haben wir genug und es gibt keinerlei Fortschritt, wenn wir das sein wollten. Keinerlei Fortschritt. Aber eine Gemeinde, die durchbricht zu einer göttlichen Einseitigkeit und Radikalität, kann viele andere anzünden, kann wie eine Posaune sein, die ins Land geht und sagt, hey, guck mal, was die Aurau machen. Die stehen einfach auf vor dem Kompromiss. Die sagen einfach Nein zu diesen Halbheiten und die fangen an zu brennen für Jesus und sie leben in der Wahrheit untereinander und vor Gott und schau mal, was Gott mit ihnen tut. Sollten wir nicht auch diesen Weg gehen? Das ist, was passieren wird. Eine einzige Gemeinde, egal wie klein die ist, ja, die aufsteht aus dem Mittelmaß und sagt, wir wollen ganz dem Herrn gehören. Sie wird eine Auswirkung haben. Sie wird eine Ausstrahlung haben. Und das ist, was Gott tun will. Halleluja. Halleluja. So, heute wollen wir Kapitel 16 uns anschauen in Apostelgeschichte. Und gestern habe ich sehr stark betont, dieses Mitwirken des Himmels mit der Gemeinde, wenn wir im Lobpreis agieren, wie Gott dann beginnt, etwas zu tun, was er vorher nicht tun konnte und wie große Befreiung kommen, wie die Mächte der Finsternis geschlagen werden durch den Namen des Herrn, weil die Gemeinde ihn einfach erhebt. Als ich gesprochen habe über diese Hütte Davids, die wieder aufgerichtet werden soll. Und dieser selbe Gedanke kommt auch wieder vor, wie kann es anders sein, an vielen anderen Stellen, auch in Kapitel 16. Und darum will ich nicht sehr besonders darauf eingehen. Ihr kennt diese Geschichte, wo sie im Gefängnis waren, eingesperrt wegen ihres Dienstes. Ja, und das war das Problem oder das Schicksal des Gefängnisses, dass man zwei Männer Gottes, die Gott vertraut haben, die sich nicht kleinkriegen lassen konnten, in das Gefängnis gesperrt hat. Das Gefängnis muss Schaden nehmen. So wie der Wal, der den Jonah verschluckt hat, sobald er in Übereinstimmung mit Gott war, war das ein Problem für den Wal. Und er kriegte totales Magendrücken und er sagte, den muss ich loswerden. Und er spuckte ihn aus. Und Jesus war im Totenreich und der Teufel konnte ihn nicht halten. Die Schrift sagt, er konnte ihn nicht halten. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und er kam heraus. Jona kam aus dem Wal und Paulus und Silas, sie mussten herauskommen. Das Gefängnis musste Schaden erleiden. Das ging gar nicht. Das hätte man sich vorher überlegen müssen. Keine Versicherung der Welt hätte das versichert, wenn man gesagt hätte, ja, die sperren wir jetzt ein. Hey, weißt du, was bei Petrus gewesen ist? Einfach die Ketten abgeschlagen, der ging einfach durch die Türen durch und ein Riesenklamauk war. Und hier genau dasselbe, ein Erdbeben kommt, sie preisen Gott, ein Erdbeben kommt, die Türen des Gefängnisses fliegen auf. Sie haben sich nicht langsam quietschend, zäh, widerwillig geöffnet, sondern sie flogen auf. Da war diese Dynamik der Auferstehungskraft Gottes, war da, und da heißt es so schön, und das ist sicherlich auch ein prophetisches Bild für den Lobpreis, die Macht des Lobpreises der Gemeinde. Die Fesseln aller wurden gelöst. Wenn wir in diese Kooperation mit dem Himmel kommen, dann das, was wir hier tun, egal wie viele Leute wir sind, es kommt auf die Qualität an, hat Auswirkungen auf die ganze Umgebung. Die Fesseln aller werden gelöst werden. Halleluja. Aber darauf will ich jetzt nicht so hinaus. Das Kapitel 16 ist voller sehr, sehr irdischer Bezüge. Und wir könnten sagen, oh, was für ein Absturz. Wir kommen aus der Himmelssphäre und jetzt wieder so das ganz Irdische. Nein, da ist ein Zusammenhang. Ich glaube, da ist ein echter, eine Verbindung da. Denn in dem Maße, wie die irdischen Dinge unseres Lebens und unseres Dienstes geregelt sind und geordnet werden nach dem Worte Gottes, in dem Maße wird der Himmel mit den Gläubigen kooperieren. Das hättest du jetzt mitschreiben müssen, das war wichtig. Ganz praktische irdische Bezüge des Evangeliums sehen wir hier und die haben große Bedeutung für uns heutzutage. Und lass uns einmal da hineingehen. Kapitel 16, Paulus gelangte nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber mit eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Wir könnten auch sagen, deshalb, weil er ein gutes Zeugnis hatte, deswegen wollte Paulus ihn haben. Er wollte ihn nehmen, er brauchte Gehilfen und er wollte auch sich investieren in Menschen. Wir sehen am Ende seiner Laufbahn, aus diesem kleinen Jüngling wurde ein Apostel. Wir können sagen, Paulus, da hast du aber auf das richtige Pferd gesetzt. Das hat sich ja gelohnt. Ja? Er kam dorthin und siehe, er sah im Geist, der ist richtig, der ist integer, der ist rein. Und das ist nicht nur mein persönlicher subjektiver Eindruck, sondern die Brüder bestätigen das. Er hatte ein gutes Zeugnis. Halleluja. Und den hat er genommen. Und er wollte ihn haben. Und das ist ein wichtiges Prinzip für uns, wenn wir, sagen wir als Hauskreisleiter, einen Stellvertreter brauchen, wenn wir als Älteste andere brauchen, die vielleicht auch später Älteste werden oder die uns sonst irgendwie hilfreich zur Seite stehen. Nicht in die Seite treten, sondern zur Seite stehen. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Es kommt nicht an, mein Humor in der Schweiz. Ne? Ich habe schon viele Male versucht, irgendwie. Ich werde euch alle interviewen und mir noch einen Extrakurs in Schweizer Humor geben lassen. Und ich werde nicht aufgeben. Ja? Falls ich nochmal eingeladen werde, ich probiere es wieder. Ich lasse mich nicht entmutigen. Von euch nicht, nein. Auf keinen Fall. Meine Frau sagt, meine Witze sind so komisch, die verstehe sogar nur ich. Ja? Versteht keiner sonst. Ja? Und ich soll sie, wenn sie schon so subtil sind oder so blöd sind und nicht erkannt werden, ich soll sie doch kenntlich machen. Ja, wirklich. Sowas muss man einstecken als Mann Gottes. Habe ich euch von meiner Krawatte mal erzählt? Ich habe eine Krawatte geschenkt gekriegt mit einer Blinkanlage. Mit Lampen, grün und rot, abwechselnd und beide gleichzeitig. Und in der Tasche war ein Relais. Und dann sollte ich, wenn ich einen Witz gemacht habe und wieder hat es keiner gemerkt, dann sollte ich in die Hosentasche fassen und dann mein Relais betätigen. Blink, blink, blink. Ja, damit sie dann wenigstens merken, sowas muss man mitmachen. Es ist unglaublich. Der Gerechte muss viel leiden. Aber aus alledem hilft ihm der Herr. Halleluja. Mein Sohn hat dieses Relais kaputt gebastelt und ich war erlöst davon. So, hier geht's um Multiplikation, hier geht's um Mitarbeiterschaft, hier geht es darum, welche Leute suchen wir. Und Paulus hat nicht gesagt, wo ist einer, der einen guten Schulabschluss hat, wo ist einer, der Ein Kopf größer als die anderen und irgendwie schon von seiner Statur irgendwie wie so ein Arnold Schwarzenegger aussieht oder irgendwie besonders imposant ist, wenigstens in seiner Redegabe und viel Charme hat oder so etwas. Ja? Oder viele Doktorgrade hat. Nein, er sagt, wo sind die Jungs, von denen die Brüder sagen, der ist astrein, der ist gut. Und solche hat er gesucht. Und weil er gesucht hat, darum heißt es, siehe, dort war einer, weil er gesucht hat. Er kam dorthin und hat geschaut, wo sind hier die jungen Burschen, die auf Zack sind, die gerade sind, die klar sind, die nicht mit halber Kraft vorausfahren wollen, sondern wo sind die, die aufs Ganze gehen wollen und die integer sind und die ihren Glauben an einen großen Gott in ihrem kleinen, harmlosen Alltag unter Beweis stellen. Die hat er gesucht und so hat er dann hier den Timotheus gefunden. Woanders hat er den Titus gefunden und viele, viele andere, den Epaphras und manche andere. Und Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern und zwar nicht nur an einem Ort, sondern sogar an zwei verschiedenen Orten. Frage, was hast du für ein Zeugnis? Ich rede nicht von deiner Matura. Was sagen andere über dich? Weißt du eigentlich, was andere über dich sagen? Was würden andere über dich sagen? Manche Leute leben so auf ihrer geistlichen Insel, dass sie gar nicht wissen, was die anderen über sie denken. Und ich rede nicht von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, sondern die, die einen integren Lebensstil führen. Was denken die und was sagen die über dich? Die sind so ehrlich, wenn du die fragen würdest, die würden dir dasselbe sagen, was sie auch ihren Freunden sagen. Die mit zwei Zungen reden, die brauchst du nicht zu fragen. Das ist sowieso uninteressant. Aber die echt sind, was würden die über dich sagen? Und wenn sie sagen, naja, dann an welchen Stellen haben sie Probleme? An welchen Stellen würden sie sagen, also da bete ich doch viel für ihn und da wünsche ich ihm noch viele, viele Durchbrüche. Sind dir diese Stellen, die die anderen alle sehen? Ja, und wir alle haben ein oder mehrere blinde Flecke. Das, was die anderen sehen, ist dir das auch bewusst? Und ist das dein Gebets- und Glaubensprojekt? Da kommt einfach Echtheit rein, da kommt Verbindlichkeit hinein, da kommt wirklich Verfügbarkeit an dieser Stelle. Und das ist ein Prinzip, das sehen wir durch die Bibel. Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 3. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wieder dieses gute Zeugnis. Dann, wenn es um die Leiter geht, die ausgesucht werden sollen. Paulus sagt, Timotheus, jetzt musst du Strukturen schaffen. 1. Timotheus 3, 7. Er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Sagst du, wieso die da draußen? Was haben denn die Ungläubigen mit meinem Leben und mit einem Zeugnis über meinem Leben zu tun? Nun, der Chef könnte zum Beispiel sagen, ja, die anderen machen viel blau. Bei dem habe ich das noch nie gesehen. Die anderen sind bereit, um 4 Uhr den Griffel fallen zu lassen. Der, wenn es darauf ankommt, kann auch mal mehr mit anpacken. Die anderen nehmen bedenkenlos Kugelschreiber, Büroklammern, Radiergummis und andere Utensilien mit nach Hause und sagen, das fällt ja unter Verbrauch von Verbrauchsgütern. Aber bei dem weiß ich genau, der würde das nie tun. Ein Chef kann ein Zeugnis ausstellen über diese Dinge, sehr wohl. Er kann sagen, also montags ist der nie zu gebrauchen. Frühestens Dienstagmittag kann man den ansprechen. Und wenn Stress kommt, dann ist er völlig in Wind. Oder ein Chef kann sagen, die anderen mögen maulen, das Betriebsklima geht bergab, aber der steht wie eine Eins, mitten in der Brandung. Der kann sogar andere noch motivieren wieder und hochziehen. Was sagt ein Chef? Ein Chef kann ein geistliches Zeugnis ausstellen. Und der eine Leitungsfunktion haben will in der Gemeinde, er soll ein Zeugnis haben von denen, die draußen sind. 1. Timotheus 15, ein Zeugnis in guten Werken.
bezieht sich hier auf die Witwen, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Von Timotheus sagt Paulus auch in Philipper 2, 22, er hat mir wie ein Kind dem Vater am Evangelium gedient, wie ein Kind dem Vater. Und Paulus selbst gibt ihm nach langen Jahren des Dienstes, er gibt ihm dieses Zeugnis. Und ich glaube, dass wir diesen Aspekt wirklich neu entdecken müssen. Ja? Dass wenn du einen Ruf Gottes hast und du sagst, oh ja, Gott hat etwas für mich vorbereitet und ich will in meinen Dienst hinein, der schnellste Weg in deinen Dienst hinein ist nicht, indem du deinen Dienst verfolgst, sondern indem du beginnst, den Männern und Frauen Gottes zu dienen. Indem du beginnst, dort zu investieren, ihre Arme hochzuhalten und dort zu stützen und dafür etwas zu tun, dass es leichter ist für sie. Dort beginnt es, wie ein Kind dem Vater am Evangelium gedient. Das sind die Menschen, die Gott sucht. Das sind die Menschen, die er salben wird. Das sind die Menschen, die er gebrauchen wird. Nicht wie viel du in der Bibel weißt und wie viele Semester du auf der Bibelschule studiert hast. Ist ja schön und gut, aber was kommt danach? Ist die Bibelschule deine Startrampe für dein Worldwide Intergalactic Ministry und die Gemeinde interessiert dich überhaupt nicht mehr und du bist schon fast abgehoben? Ja? Oder das, was du gelernt hast, bringst du es wie ein Diener rein in die Gemeinde? Das ist die Frage. So, das klingt sehr unwichtig, sehr ungeistlich. Ne? Wer beschäftigt sich schon gerne damit? Komme ich pünktlich zum Beispiel? Hallo? Nee, ich meine, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade in die Richtung geschaut. Ich meinte jetzt wirklich nicht dich, das war irgendwie ein prophetischer Zufall. Nein, nein, nein. Ich hatte es neulich schon mal gesagt, ich weiß nicht, aber ich glaube, es war nicht auf Kassette, es war irgendwie in der Einleitung. Ja? Wir sind Nachfolger Jesu. Und von Jesus heißt es in Galater, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn die Zeit erfüllt ist und die Versammlung anfängt, sitze ich auf meinem Platz. Hallo, weil ich ein Nachfolger Jesu bin. Und du kannst sagen, na, das kann doch nicht so wichtig sein, wir wollen doch nicht so eng sein. Kannst du dir vorstellen, Jesus kommt viertel nach in die Synagoge? Nee, er war vorher da, weil er noch mit den Leuten schwätzen wollte. Weil er nämlich sehr sozial eingestellt war und weil er Lust hatte, mit Menschen dort zu sein. Und er kam zur richtigen Zeit. Du sagst, was hat pünktlich sein mit meinem Worldwide Ministry zu tun? Ja, schon die Frage zeigt, dass du noch nicht tief eingedrungen bist in die Geheimnisse der ganzen Angelegenheit. Ich habe von einem Mann Gottes gehört, der eine Bibelschule oder eine Jüngerschaftsschule oder so etwas leitet. Und er sagt, am Anfang des Kurses gehen wir erstmal in den Wald oder aufs Feld und wir arbeiten erstmal. Und dann gucke ich mir die Leute an, wie sie arbeiten. Und dann weiß ich, aus dem wird was und der hat noch eine lange Wüste vor sich. Ja. Ohne dass er die einmal hat beten und prophezeien hören oder sonst irgendwie unter der Salbung wackeln sehen oder irgendetwas. Nur vom wie die arbeiten. Kann das sein? Kann da ein Zusammenhang bestehen? Ist das nicht ein bisschen eng? Wir müssen endlich kapieren, das Evangelium führt zu Werten und nicht zu theologischen Wasserköpfen. Es führt zu Werten in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Es führt zu bestimmten Werten, die in der Welt immer seltener werden. Und wenn es nicht der wirkliche Glaube ist, dann wird er auch nicht wirkliche Werke in diesem Sinne oder Werte und Frucht produzieren. Aber wenn der Glaube echt ist, dann ist es nicht gemessen daran, wie viele Bibelverse wir kennen, sondern an diesen Dingen. Ob ich zuverlässig bin, ob ich die Wahrheit sage, ob ich pünktlich bin, ob ich verlässlich bin, ob ich die Sachen, die mir gegeben werden, ob ich die tun kann, ob ich meine Sachen auf die Reihe kriege. Daran wird das gemessen. Amen. Kann das sein? Ist das biblisch? Sagst du, hey, ich weiß, wir haben ja heute ein paar junge Leute. Das ist nicht so die große Halleluja-Botschaft für die jungen Leute, das weiß ich. Ja, wenn ich meine Bibel anschaue, als ich neu bekehrt war, da waren diese Passagen mit Treue und Dienen im Kleinen, die waren auch alle nicht bunt angestrichen. Ja? Ich weiß, wie das ist. Man sucht irgendwie die Wunder und das Große und die Salbung. Boom, boom, boom. Ja, aber so kommt es. So kommt es. So oder gar nicht. Halleluja. Paulus sagt zu Timotheus, 2. Timotheus 2,2, habe ich, als ich über David gesprochen habe, auch schon in der Bibelschule, habe ich das gebracht. Er sagt, such dir die Treuen aus und sie werden fähig sein. Das ist eines der größten Geheimnisse über praktische Gemeindearbeit. Und ich sehe so viel Scherben, so viel Leid, so viel Enttäuschungen, weil wir immer wieder denken, oh, der kann gut reden und der kann es gut vom Beruf wegen und der hat irgendwie eine interessante Persönlichkeit und die könnte das schon irgendwie schaffen, aber wir schauen nicht auf diese Dinge wie Treue. Und wir investieren in die verkehrten Leute und dann laufen sie davon oder nehmen noch ein paar Leute mit von uns oder irgendetwas. So lass uns das wirklich in unser Leben bringen. Diese Werte, diese Einstellung, dieses Achten auf das Kleine. Paulus sagt, Epheser 5, habt nun genau Acht, wie ihr wandelt. Wir sollen uns die Art und Weise, wie wir leben, anschauen. Das hat nichts mit frommer Selbstbetrachtung und Nabelschau zu tun, sondern einfach nur mal Inventur machen. Einfach Inventur machen, ja? Wie verhalte ich mich? Wie bin ich in der Gemeinde? Was für Worte kommen aus meinem Mund? Mit Worten hat das ganz, ganz viel zu tun, ja? Worte, die runterreißen oder Worte, die aufbauen? Worte, die ermutigen, ja? Oder die ein Stoß in die Seite sind? Okay, gehen wir zu einigen ermutigenden Aussagen jetzt. Lass uns ab Vers 6 dann gehen. Sie durchzogen Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Das war erlaubt. Das ist einer der Schlüssel von dem Erfolg der ersten Christen und der zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Sie waren Menschen, die geleitet waren vom Heiligen Geist in ihren Aktivitäten. Wir sehen es hier, wir sehen es an vielen anderen Passagen, die wir uns schon angeschaut haben. Ja, ich erinnere nur an Apostelgeschichte 8, der Ananias, der den Auftrag kriegt, zum Saulus zu gehen. Nee, das war Philippus, der aus der Erweckung raus auf die Wüste gehen soll. Ananias war Kapitel 9. Kapitel 10, Petrus kriegt den Auftrag, zu dem römischen Hauptmann, dem Heiden Cornelius, zu gehen. Ja? Kapitel 13 heißt es dort, wo sie die erste Missionsreise hatten, ausgesandt vom Heiligen Geist. Sie waren ausgesandt vom Herrn. Der Heilige Geist hatte gesprochen, sie haben das aufgegriffen, waren gehorsam und waren ausgesandt vom Heiligen Geist. Sie kannten wirklich den Heiligen Geist. Sie haben wirklich das erfüllt, was Jesus vorhergesehen hatte, was Jesus ausgesprochen hatte prophetisch. Im Johannes, ich glaube es ist Kapitel 14, er spricht vom Heiligen Geist. Ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Ihr kennt den Heiligen Geist, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr kennt ihn. Ja? Jemand, der für eine Stunde zu Besuch kommt, du bist nicht sicher, ob du ihn kennst. Aber wer über Wochen und Wochen bei dir wohnt, ich glaube, dann kannst du sagen, ich kenne ihn, weil er war lange bei mir. Und das ist genau, was Jesus sagt. Ja? Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er ist in euch. Und das ist so eine Dringlichkeit, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Das ist so notwendig und so wichtig. Ja? Und wie können wir ihn kennenlernen, wenn wir nicht studieren, was das Wort Gottes über ihn sagt? Wenn wir nicht beginnen, diese Gemeinschaft zu haben, diese Beziehung mit ihm pflegen? 2. Korinther 13, 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hast du heute schon mal dem Heiligen Geist gesagt, dass du ihn lieb hast? Ja, super. Toll. Wie beim Lotto, 1 von 39. Aber dann sind wir in der Klemme, sind wir in Not, dann brauchen wir einen seelsorgerlichen Rat und dann auf einmal fällt uns ein, ach Heiliger Geist, du bist ja da, ja sag mir schnell. Ja, aber wochenlang, wir kümmern uns nicht um ihn und dann erwarten wir im Notfall auf einmal, jetzt soll er auf reden. Er ist kein Roboter, er ist nicht einer, den wir irgendwie befehligen können, sondern wir sollen wirklich ihm Raum machen und ihn lieb haben und ihn schätzen und uns ihm unterordnen. Paulus sagt 2. Korinther 3, Vers 6, Diener des Geistes, das ist ein starker Ausdruck. Wir sind Diener des Geistes. Oftmals wir denken, ja, wir brauchen den Heiligen Geist. Ich brauche noch ein paar Geistesgaben. Von den 9 habe ich erst 3. Mir fehlen noch ein paar. Ich brauche. Nein, er braucht dich. Er braucht mich. Nicht ich brauche etwas, sondern er braucht mich. Ich gebe mich ihm. Nicht die Frage ist, wie viel kann ich von ihm haben? Wie viel kann er von mir haben? Das ist die entscheidende Frage. Wie kann der Heilige Geist mehr haben von mir? Wie kann ich mich ihm hingeben? Das sollte eins unserer herausragenden Gebete sein. Was bedeutet Hingabe an den Heiligen Geist? Was bedeutet, ihm zu glauben und auf ihn einzugehen und ihm Raum zu geben, ihm zu gehorchen? Das ist, was sie gehabt haben dort. Und das war eins der wesentlichen Geheimnisse, diese ganze Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und der Name Jesu und das Wort Gottes, das sind so mit die Hauptschlüssel einfach in der Apostelgeschichte, warum dort ein solcher Segen freigesetzt war. Und Gott will, dass wir dorthin wieder zurückkommen. Der Heilige Geist hat die Apostelgeschichte geleitet und inszeniert und all diese Ereignisse herbeigeführt. Und er wird auch das Geheimnis sein unseres Erfolges, unseres Dienstes, wo wirklich Frucht kommt. Wollen wir ganz neu einfach das festmachen. Ich suche ihn. Ich will mit ihm Gemeinschaft haben. Ich will ihn kennenlernen. Ich will, dass erfüllt wird, was Jesus über ihn gesagt hat. Ihr kennt ihn. Ihr kennt den Heiligen Geist. Und das wird ohne Zeit nicht gehen. Wir können nicht jemanden kennenlernen, den wir morgens auf dem Weg vom Schlafzimmer zum Badezimmer schnell Guten Morgen, Heiliger Geist sagen. Und ansonsten war es das dann. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Wir brauchen ihn für unser Bibelstudium, für unsere Anbetung, für die praktischen Dinge im Alltag. Wir brauchen ihn. Wir sind immer froh, wenn wir andere kennen, die ihn kennen. Ja? Meine Frau hat wunderbare Gabe, verlorene Dinge im Haushalt wiederzufinden. Ja? Einfach, weil Gott ganz präzise ihr Sachen zeigt manchmal. Ja? Und dann sage ich, du, ich suche dieses Ding, ich suche immer irgendwas. Ja? Und dann sage ich, kannst du beten? Und sie sagt, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du kannst es stundenlang suchen oder selber den Heiligen Geist mehr kennenlernen. Ist das nicht frech? Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, oder? Ach ja. Okay, so, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen hier, der Heilige Geist, er leitet, indem er einen bestimmten Weg, den sie geplant haben und den sie dachten, das muss der richtige sein, der ist gut, indem er dazu Nein sagt. Es wird hier nicht beschrieben, in welcher Weise das geschehen ist. Wie hat der Heilige Geist verhindert, dass sie dort in Asien das Wort redeten? Hat er dann an der Grenze zu Kleinasien den Schlagbaum runtergemacht? Wie hat er das gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann der Heilige Geist einen Apostel hindern? Nun, indem er einen dicken Unfrieden gibt. Man geht in diese Richtung und der Unfrieden ist so massiv und ist so dick, dass man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Herr, ist das überhaupt der richtige Weg? Und dann sagt er, gut, dass du fragst, es ist der falsche. Ja? Und dann wissen wir da nicht, okay, dann gehen wir da lang. Und dann sagt er, es ist wieder falsch und dann biegen wir wieder ab. Ja? Der Heilige Geist hat sie ganz präzise geleitet, hat genau sie gelenkt, aber doch Stück für Stück. Das ist auch interessant. Ja, er hätte doch hier schon bei seinem ersten Nein, hätte doch sagen können, ich werde euch nach Mazedonien schicken. Das tat er aber nicht, sondern er hat nur gesagt, da nicht. Also versuchten sie es dann links rüber und dann hat er gesagt, da auch nicht. Und zum Schluss gab es nur noch dann Troas. Und dort dann in der Nacht kam derselbe Heilige Geist und er gab eine Vision in der Nacht, ein Gesicht. Und Paulus erlebt dort diesen mazedonischen Mann eben auf der europäischen Seite in Griechenland dort. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Hätte doch der Heilige Geist gleich beim ersten Mal hätte er doch sagen können, ihr geht nach Mazedonien. Warum hat er das nicht gemacht? Sie sollten einfach Tag für Tag abhängig sein. Ja? Tag für Tag. Der Prophet Samuel kommt in das Haus, wo David zu Hause war, und er soll dort einen Sohn salben. Und es werden ihm da 7 vorgeführt, und einer nach dem anderen wird durchgecheckt, und keiner ist es. Der Heilige Geist, der ihm gesagt hat, du gehst in dieses Haus, hätte doch gleich sagen können, mach dir keine Mühe, die 7 durchzuchecken, es ist der 8. auf dem Acker. Nein. Sondern er kam dorthin, und dann musste er neu fragen, okay, welcher ist es jetzt? Ja. Er kann präzise reden, das sehen wir ja in der Schrift. Ja, aber doch, er liebt es, dass er uns nur Teilinformationen und Hinweise gibt und dann von da an uns dann weiterleitet, Schritt für Schritt, damit wir in dieser Abhängigkeit bleiben. Und hier kommt der nächste interessante Punkt, den ich auch empfinde, irgendwie sehr stark herausstellen zu sollen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist in Vers 10. Als er, das ist Paulus, das Gesicht gesehen hatte, Paulus hatte also diese übernatürliche Erfahrung, der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen, wo es lang geht. Als er das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen. Fällt dir da was auf? Da steht interessanterweise nicht, als Paulus diesen Plan eröffnete, gab es eine heftige Grundsatzdiskussion. Da steht nicht, die anderen von seinem Gospel-Power-Team haben gesagt, ja Paulus, wenn der Herr dir das gesagt hat, dann musst du das tun. Aber zu mir hat er noch nichts von Mazedonien gesagt. Und ich werde nicht eher nach Mazedonien gehen, bis der Heilige Geist nicht auch mir gesagt hat, dass ich nach Mazedonien gehen soll. Das, was du in vielen Gemeinden heute vorfindest, alles hinterfragen, alles, na, ich weiß nicht, ob das alles so vom Herrn ist. Das Problem hatte Paulus nicht. Und das ist eines der Hauptgründe, warum sie ein schlagkräftiges Gospelteam waren. Da war so ein Vertrauen da. Er ist der Apostel und Gott hat gesprochen und wir vertrauen ihm und wir wissen einfach, dass er nicht irgendwie seine eigene Show hier abziehen will. Und wenn er uns sagt, Gott ruft uns, dann ruft er uns. Und ich bin Teil von seinem Team und deswegen muss Gott nicht extra nochmal zu mir kommen, sondern er hat es dem Leiter gesagt und auf geht's, Paulus, packen wir's. Hallo, klingelt's da irgendwo? Siegfried, könnte das sein, dass das irgendwie praktisch ist, nützlich ist, hilfreich ist? Das täte ihm schon gefallen, das glaube ich auch, das täte nämlich jedem Leiter gefallen. Dass dieses auf der Bremse treten, ja, ich weiß nicht, ob das alles so vom Herrn ist, und mir hat er das noch nicht gesagt, dass das endlich mal aufhört, dass wir sagen, okay, wir kennen dein Herz für Jesus, und du bist der Leiter, und Gott hat zu dir gesprochen, und auf geht's, packen wir's. Wir gehen mit, du bist gerufen, wir sind gerufen, an deiner Seite zu stehen, da brauchen wir keine extra Einladung nach Mazedonien, wo du hingehst, gehen wir auch hin. Wo du stirbst, wollen wir auch sterben. Hey, das ist, was wir brauchen. Dass wir eine geistliche Einheit werden, dass wir zusammenstehen und nicht immer so super geistlich sind. Ja, du bist erst ein paar Jahre auf dem Schiff hier und sagst, ja, aber zu mir hat Gott nicht gesprochen. Ja, weil du ein Schiffsjunge bist und nicht der Kapitän. Ganz einfach. Und da kommen wir nämlich zu diesem interessanten Problem. Ich hatte es neulich schon irgendwo gesagt. Wir sind total philosophisch verseucht. Da schwebt noch die Französische Revolution im Kopf. Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit. Sagt das nicht die Schrift? Nee, das hat nicht die Schrift gesagt. Das hat die Französische Revolution gesagt. Und dann haben sie die Demokratie erfunden. Brüderlichkeit, ja. Gleichheit, was unseren Stand vor Gott, unseren Stand voreinander angeht, wenn es um die Beziehung geht, sehr wohl, wir sind gleich. Und du bist nicht weniger geliebt als der Großapostel Paulus oder dein Pastor oder dein Ältester oder irgendwer. Wir sind alle gleich. Wir haben die gleiche Gnade, die gleiche Vergebung, wir sind gleich geliebt. Wir stehen, was das angeht, auf demselben Niveau, alle. Aber verwechselt bitte nicht diese Ebene mit der Ebene des Dienstes. Da stehen wir nicht alle auf einer Ebene. Und da haben wir nicht alle die gleiche Autorität. Und da haben wir nicht alle die gleiche Salbung und die gleiche Bestätigung vom Herrn auf unserem Dienst. Das ist absolut eine irrige Auffassung, dass wir alle gleich sein. Wir sind nicht gleich. Sondern es gibt Stufen im Glauben, es gibt Dimensionen von Autorität. Und wenn wir auf einer bestimmten Stufe sind, wir können zwar versuchen, uns so zu benehmen, als würden wir schon 3 Stufen weiter sein, aber es wird nicht funktionieren. Du kannst vielleicht die richtigen Worte benutzen und versuchen, irgendwie so zu beten, aber es wird trotzdem nicht funktionieren. Du bist da, wo du bist. Und es ist das Allerklügste, schnell herauszufinden, wo bin ich überhaupt? Was ist das Maß meines Glaubens? Was hat Gott mir wirklich gegeben? Was ist mein Mandat heute? Was darf ich? Was soll ich? Was kann ich? Und was kann ich noch nicht? Und dann können wir mit den anderen zusammenarbeiten. Es ist immer schwierig, mit Menschen versuchen zusammenzuarbeiten, die sich so benehmen, als wären sie schon ganz woanders. Es ist sehr schwer, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die denken, die sind auf einer ganz anderen Stufe, weil sie haben Ansprüche. Und sie sind ganz schnell beleidigt, dass man sie nicht so behandelt, als wären sie schon auf dieser Stufe. Hallo, kauf dir die Kassette, gib sie weiter. Weil dich trifft sie nicht, aber es könnte doch sein, dass du jemanden findest. Hey, ich habe es gesagt, heute sind wir sehr irdisch. Ja, mittendrin im Gemeindesumpf. Ja, das sind die Dinge, warum wir Sand im Getriebe haben, ihr Lieben. Nicht, weil wir irgendwie über die große Endzeitperspektive unterschiedlicher Meinung sind. Das berührt nicht so sehr das gemeindliche Alltagsleben, sondern diese Fragen. Wer hat das Sagen? Zu wem redet Gott? Und wie laufen diese Dinge ab? Ja? Und wir müssen diese beiden Ebenen unterscheiden. Ja? Und ein gesunder geistlicher Leiter kann das sehr wohl unterscheiden. Und auf der Ebene der Beziehungen zum Menschen, er wird sich bemühen, ein demütiger Leiter zu sein, der transparent ist, der Korrektur annimmt und auch sucht und sich was sagen lässt und der nicht davon ausgeht, nur weil er der Pastor ist, hat er immer recht. Ja, und er wird einfach kooperativ sein und wird diese Beziehung suchen zu den anderen. Aber lass uns nicht das als einziges nehmen und sagen, naja, wir sind alle auf einer Ebene und wir haben alle gleich viel zu sagen. Das hat Paulus nicht gehabt und darum hat Gott dieses Team gesegnet. Und wo wir diese Vorstellung nicht haben, ja, da kann auch Gott in neuer Weise einfach wirken. Ja. 1. Timotheus 3,13. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier siehst du, dass wir auf verschiedenen Stufen stehen. Und auf welcher Stufe wir stehen, hat etwas zu tun mit dem Dienst und der Treue, die wir gezeigt haben im Dienst. Man erwirbt sich eine Stufe. Und das hat etwas mit meinem Leben zu tun, das hat etwas mit Hingabe zu tun, das hat etwas mit Opferbereitschaft zu tun, mit Treue und Verlässlichkeit. Wir erwerben uns eine Stufe und wenn wir auf einer Stufe sind und wir dienen weiter, wir erwerben uns eine neue Stufe, wo wir mehr tun können. Und Gott will, dass wir alle wachsen, dass wir in einem Jahr Gebete sprechen können, die echt sind und die etwas bewirken, die wir heute nicht beten können. Das ist normal. Und dass wir in 3 Jahren Dinge sprechen können, beten können, prophezeien können, Hände auflegen können mit Resultaten, was wir heute nicht haben. So sollte es sein. Wir erwerben uns durch unseren Dienst im Alltag, durch unsere Unterstützung und unsere Hingabe, wir erwerben uns eine schöne Stufe im Glauben. Also vorbei mit der Französischen Revolution. Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Ja, Freiheit ist gut. Freiheit, wir sind befreit von der Sünde, befreit zum Gehorsam. Und Brüderlichkeit, wir sind befreit einander zu dienen und den anderen höher zu achten als uns selbst. Wir sind befreit, auch uns etwas sagen zu lassen, wo wir anderen auf den Keks gehen mit unseren ungeheiligten Anteilen. Wir sind befreit, etwas anzunehmen und Buße zu tun. Wir sind befreit, uns zu demütigen, zu unseren Fehlern zu stehen. Wir sind befreit, ja. Aber da ist auch dieser Aspekt, wir haben eine Position im geistlichen Leben, die hat Gott uns gegeben. Und da stehen wir und da hat unser Wort ein bestimmtes Gewicht. Und das ist nicht das gleiche Gewicht wie von irgendjemand anders auch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das haben sie am Anfang verstanden. Und darum konnte Paulus sagen, Brüder, wisst ihr, was in der Nacht passiert ist? Diese Vision habe ich gehabt. Gott hat uns gerufen. Und als er das mitteilte, beschlossen sie sofort loszugehen. Und sie schlossen, wie heißt es hier? Da schlossen wir, dass Gott uns gerufen habe. Aber in dieser Vision, guck mal, da kommt gar nichts uns vor. Was ist in der Vision? Komm! Ja? Grammatikalisch Einzahl, nicht kommt. Komm, Paulus, komm rüber und hilf uns. Nicht kommt und helft uns. So, die Vision hat sie nicht mit eingeschlossen. Aber weil sie dieses Vertrauensverhältnis hatten und weil sie wussten, er ist unser Leiter und Gott einfach führt ihn, sie sagen, okay, wir schließen daraus, Gott hat uns gerufen. Das ist ein ganz powerfules Ding hier, mitten auf einmal in diesem Kapitel. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen niemals diese beiden Ebenen miteinander irgendwie verwechseln und sie durcheinander bringen. Wir sind schon raffiniert. Wir können alles irgendwie umdrehen und wir können alles irgendwie verkehrt interpretieren und verkehrt gebrauchen. Kaum, dass dieses, wie ich empfinde, dieser wichtige geistliche Begriff geistlicher Missbrauch auf dem Markt ist, erleben wir, dass der Missbrauch missbraucht wird. Und dass Leute ihre Faulheit, ihre Bequemlichkeit und ihre Unabhängigkeit verstecken hinter solchen pauschalen Schlagworten, die sie irgendwo aufgeschnappt haben und die sie dann so um sich herum verteilen. Und wir sollen wirklich aufpassen, dass wir klar am Wort bleiben und dass unsere Dinge nicht durcheinander geraten. Ja, und da gibt es geistliche Autorität, die wir nicht haben. Und wir dürfen nichts uns so benehmen, als hätten alle die gleiche Autorität. Das ist nicht schriftgemäß. Halleluja. Glaubt ihr, dass ein solches Verständnis Dinge einfacher macht im Gemeindeleben? Oh ja. Das macht viel. Wir sparen nämlich Zeit für unnötige Grabenkämpfe und Diskussionen. Und wir wollen jetzt ein Meinungsbild erstellen, wo und in welche Richtung die Gemeinde wohl sich bewegen möchte. Wir brauchen kein Meinungsbild, wir brauchen ein Wort vom Himmel. Und dann geht's in diese Richtung. Und alle die, die eingetunt sind auf den Himmel, werden sagen, jawohl, in diese Richtung gehen wir. Wir gehen in diese Richtung. Halleluja. Okay, super. Ach, zum Thema Führung durch den Heiligen Geist, noch etwas ganz Interessantes in Vers 13. Da waren sie also dann in Mazedonien, dort drüben, angekommen. Der Heilige Geist hat sie nach Mazedonien gebracht. Und nun könnten wir ja denken, ja,